Sie hören Österreich 1 Kontext in einem Studio des SWR in Tübingen. Darf ich heute Herrn Marco Wehr begrüßen?
Guten Tag.
Herr Wehr, Sie sind Physiker und Philosoph und auch erfolgreicher Berufstänzer. Ob Ihrer sportlich-geistigen Doppelbegabung wurden Sie von Zeit zu Zeit auch schon mal als Kopf mit Körper bezeichnet. Über die Hand als Werkzeug des Geistes, über die Turbulenzen in der Chaostheorie und zur Frage, wie Kinder uns zum Denken bringen, haben Sie bereits Bücher veröffentlicht. Ihr neues Werk trägt den Titel »Kleine Kinder sind große Lehrer, das Genie der frühen Jahre«. Dieses Buch handelt davon, dass wir von Kindern sehr viel über das Lernen lernen können. Ist das nicht, Herr Wehr, insofern paradox, als wir Erwachsenen den Kindern in der Schule das Lernen beibringen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es geht eben einfach darum, dass die Kinder eine ganz besondere Lernstrategie haben, die kleinen Kinder wohlgemerkt, weil die ja sozusagen nach einem evolutionären Programm lernen. Und da kann man genau sehen, wie Lernen optimal funktioniert. Und ich bin der Meinung, dass sich die Schule da auch ein Stück weit ein Beispiel dran nehmen kann.
Jetzt ist es aber so, dass im Vergleich zu anderen Säugetieren Menschenkinder sehr lange benötigen, um selbstständig zu werden, also um laufen zu lernen und letztlich auch sich selbst ernähren zu können. Dennoch sprechen Sie, Herr Wehr, davon, dass der Mensch auch als Homo motoricus bezeichnet werden könnte. Das heißt, Sie sagen, die motorischen Fähigkeiten, die werden unterschätzt, wären aber den geistigen Ihrer Meinung nach ebenbürtig.
Ja, die sind sogar die Voraussetzung für die geistigen Fähigkeiten. Also das, Sie haben recht, im ersten Moment wirkt das ein bisschen paradox, weil menschliche Kinder ja am Anfang unglaublich unbeholfen wirken. Man hat ja auch schon gesagt, menschliche Kinder sind wie ein zu früh aus dem Nest gefallener Vogel. Das liegt aber daran, dass die Menschen, ja, die sind im Grunde genommen Spezialisten für nicht spezialisiert sein. Was bedeutet das? Der Mensch ist deshalb erfolgreich, weil er in der Lage ist, kulturelles Wissen der Gemeinschaft, in der er aufwächst, zu erwerben. Und dafür braucht der Mensch, der kleine Mensch, bestimmte Werkzeuge, die nenne ich die Werkzeuge für die Welt des Wissens. Und diese Entwicklung dieser Werkzeuge ist motorisch hochkomplex und ist die Voraussetzung für die höheren geistigen Fertigkeiten.
Wer laufen möchte, darf keine Angst vor dem Fallen haben, schreiben Sie. Es ist aber nicht nur die Furchtlosigkeit, die Kinder auszeichnet, sondern auch ihr Bedürfnis, stets das Unbekannte zu bevorzugen. Als Erwachsene hat man dann schon mitunter Furcht. Was kann man da denn von den Kindern lernen?
Gerade in dieser Beziehung sind die Kinder absolut beispielhaft, weil man da sieht, wie man ein Gehirn dazu bringt, richtig zu lernen. Ein Gehirn ist nämlich von Natur aus faul, genauso wie ein Muskel, und sieht überhaupt keine Veranlassung, was zu verändern, wenn es mit den Erfahrungen, die es schon gemacht hat, das Problem lösen kann. Das heißt, man muss immer an die Lernschwelle gehen, an die Leistungsgrenze. Und das können wir bei den Kindern eben sehen, weil die ja immer Dinge probieren, die sie eigentlich noch nicht können. Und durch dieses Probieren an der Könnenschwelle wird das Gehirn geärgert und auf diese Art und Weise zum Denken und zum Lernen angeregt. Und diese Furcht der Erwachsenen vor Fehlern ist für das Lernen absolut kontraproduktiv, und da sind die Kinder total beispielhaft.
Das heißt also, Lernen bedeutet, etwas zu tun, was man noch nicht kann. Sie sprechen, Herr Wehr, in diesem Zusammenhang von einer Misslingenskompetenz und empfehlen diese fordernde Methode des Lernens auch für ältere Kinder bzw. für Erwachsene. Und da sagen Sie, als Ideal wäre eine 110-prozentige Forderung, das heißt also eine leichte Überforderung.
Das nenne ich die zumutbare Zumutung. Man kann das so zusammenfassen. Also wenn das Gehirn lernen möchte, dann braucht man erstmal Zeit. Und um etwas richtig zu lernen, braucht man Ausdauer. Das können wir bei den Kindern lernen, weil die sehr lange an der Sache dranbleiben, bis sie dann endlich können. Sie haben das Beispiel des Laufens genannt. Dann brauchen sie den Mut, an die Könnenschwelle zu gehen. Das war das, was ich gerade beschrieben habe. Und an der Könnenschwelle werden natürlich immer Fehler passieren, weil sonst bräuchte ich die Sache ja nicht mehr zu lernen. Und diese Fehler, die darf man dann eben nicht als Feinde ansehen, die einen frustrieren, so wie das in unserer Erwachsenenwelt gerne interpretiert wird, sondern diese Fehler sind Freunde, die einem helfen, sozusagen den richtigen Weg zu finden. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, weiß ich, aha, dahin darf ich nicht gehen, also muss ich mich anders orientieren und es dann eben so lange probieren, bis es klappt.
Allgemeingut ist diese Ansicht nicht. Sie schildern in Ihrem Buch ja auch zum Beispiel eine Episode am Kinderspielplatz. als sie ihre Tochter scheitern ließen. Also da ging es darum, irgendwas zu erklimmen, eine Rutsche zu erklimmen. Und deswegen dann von einer anderen Mutter heftig kritisiert wurden. Das heißt, dieses Kind hatte Ausdauer, und zwar Ausdauer im Scheitern.
Ja, richtig. Und ich habe auch kein Problem damit gehabt, dass meine Tochter mal auf den Hintern fällt. Und wenn sie dann mal ein bisschen gequakt hat, dann war das für mich auch ein Preis des Lernens, weil, wie gesagt, das Fallen, das gehört zum Gehen mit dazu. Und man muss den Kindern in einem geschützten Raum eben auch die Möglichkeit geben, Fehler zu machen. Und dazu gehört der eine oder andere kleine Sturz auch durchaus dazu.
Und Sie warnen auch davor, Kinder für Dinge zu loben, die es nicht wert sind, ein Lob zu erhalten. Kinder würden den Betrug des unehrlichen Lobs nämlich sofort durchschauen.
Ja, richtig. Also das ist ja so ein Phänomen, was eigentlich mit der Tendenz zur Überbehütung einhergeht. Also man hat nicht mehr den Mut als Erwachsener, die Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen und nimmt den Kindern die Möglichkeit, auf etwas stolz sein zu können, was sie sich wirklich erarbeitet haben. Und weil man die Kinder aber trotzdem natürlich nicht frustrieren möchte, lobt man sie dann für Sachen, die des Lobes nicht wert sind. Das finde ich eine unehrliche Strategie.
Die kindliche Methode des Lernens ist auch deswegen so wertvoll, führen Sie hier wer in Ihrem Buch aus, weil auch Meister so lernen. Der viel zitierte Musenkuss, das sei eine Legende. Kepler, Einstein und auch Sportsuperstars probieren immer wieder Neues, fallen dabei auf die Schnauze, stehen auf, probieren weiter. Man müsse Stirn und Nase haben, zitieren Sie Einstein.
Ich habe so ein persönliches Hobby. Dieses Hobby besteht darin, dass ich seit Jahren Leute interviewe, die Dinge meisterlich beherrschen. Das können Olympiasieger sein oder Nobelpreisträger. Und dann versuche ich immer so einen Blick in das Laboratorium des Übens zu erhaschen, möchte dann gucken, wie die eigentlich arbeiten. Und wenn man da dann reinguckt in diese Werkstätten der Meister, dann sieht man, dass die mit genau denselben Methoden arbeiten wie die Kinder. Die bleiben sehr, sehr lange an einer Sache dran. Sie haben keine Angst, an die Grenzen zu gehen. Und sie haben eben auch keine Angst vor Fehlern. Und sie wissen, dass sie einen sehr, sehr langen Weg beschreiten müssen. Weil je besser man wird, desto aufwendiger wird es, kleine Fortschritte zu machen. Und das gelingt halt nur mit Motivation und Neugier.
Die Expertiseforschung sagt, dass man etwas 10.000 Stunden lang tun muss, um es zu beherrschen. Das heißt, wenn man ein Instrument jeden Tag 3 Stunden übt, sind das 10 Jahre.
Das ist auch ein Einstein-Zitat. 10 Jahre Geige spielen, um es endlich zu können. Wie armselig ist doch der Mensch.
Sie unterrichten seit 30 Jahren Tanz und sagen, Begabung wäre eine Belastung, also wenn da Schüler zu Ihnen kommen, die richtig begabt werden. Denn nur wenige dieser begabten Schüler werden Meister. Die Begabten würden so gut wie immer von den Hartnäckigen überholt werden.
Ja, Belastung würde ich jetzt so nicht sagen. Ich würde sagen, es ist eine Gefahr. Und es ist eine besondere Herausforderung für Lehrer, mit begabten Schülern zu arbeiten, weil die natürlich am Anfang die Dinge sehr schnell lernen. Das sind so 75% Künstler. Die kommen relativ schnell auf ein hohes Niveau. Aber sagen wir mal, im professionellen Bereich ist man mit 75% noch nicht richtig bedient. Da muss man so zu 95% und 98% kommen. Und der Weg, der dahin führt, ist einfach Arbeit und Wiederholung. Und wenn man das als Begabter nicht gelernt hat, dann bleibt man bei diesen 75%. Und für diese 75% kann man sich leider nichts kaufen. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, sozusagen diese Begabung zu fördern, aber gleichzeitig den begabten Schülern die Möglichkeit zu geben, zu lernen, wie man als zum Beispiel Berufskünstler oder Berufssportler Ausdauer und Langmut entwickelt.
Was erfolgreiche Nebendisziplinen benötigen, das ist Motivation, die von innen kommt. Und in diesem Zusammenhang sprechen Sie, Herr Wehr, von einem archimedischen Punkt, der meist bei Kindern mit dem Schuleintritt erreicht wird. Dann kommt die Lernanforderung nämlich jetzt nicht mehr von innen, sondern plötzlich von außen.
Kinder sind eben wie zum Beispiel Meister sehr stark intrinsisch motiviert, die haben eine Begeisterung, die kommt von innen heraus. Und wenn die Kinder dann so weit sind, im Alter von 4, 5 Jahren, dass sie eben auch belehrt werden können, weil sie diese Werkzeuge für die Welt des Wissens, nämlich Sprache und Vor- und Nachmachen, erlernt haben, dann muss die Motivation natürlich ein Stück weit vom äußeren Umfeld kommen. Das geht dann sozusagen über in der Verantwortung auf die Lehrer und natürlich auch auf die Eltern. Und da ist es gar nicht so einfach, die Kinder so zu fassen, dass sie dann diese Motivation, die sie ursprünglich hatten, auch beibehalten.
Sie entwickeln daraus die Forderung an die Lehrer, dass die kompetent sein müssen und darüber hinaus auch die Bedeutsamkeit des Stoffs vermitteln können müssen.
Ja, genau, aber für die Kinder. Also das ist so eine kleine persönliche Umfrage, die ich gemacht habe. Ich habe einfach mal 50 Schüler gefragt, was für sie eigentlich einen guten Lehrer ausmacht. Und das Ergebnis war ziemlich erstaunlich. Zuerst haben sie nämlich gesagt, ein guter Lehrer ist humorvoll und streng. Er ist gerecht, er ist kompetent und er kann sich in die Welt der Kinder einfühlen. Also dieses Gegensatzpaar von Humor und Strenge versteht man schnell, wenn man sieht, was die Kinder damit meinen. Die meinen einfach, dass der Lehrer in der Lage sein muss, eine Lernumgebung zu schaffen, wo Lernen möglich ist, aber dann darf in dieser Umgebung natürlich auch gelacht werden. Und die Kompetenz ist eben sehr wichtig, weil Menschen sind Imitationskünstler, die lassen sich durch Vorbilder inspirieren und wenn ein Lehrer von seinem Stoff begeistert ist und das kompetent rüberbringt, dann besteht natürlich auch eine große Möglichkeit, dass dieser Funke auf die Kinder überspringt. Aber ganz wichtig für die Kinder ist eben auch immer, dass sie diese Selbstbedeutsamkeit spüren müssen, dass sie merken, dass das, was sie lernen, mit ihnen als Menschen was zu tun hat. Und da ist auch ein bisschen meine Kritik an der Schule. Ich finde, dass die Schule heute den Kindern dazu viel zu wenig Raum gibt. Also die laufen für mich viel zu lange in die Schule. Ich würde den Unterricht auf 30 Stunden beschränken, damit junge Menschen die Möglichkeit haben, sich auch selbst mehr zu finden.
Das heißt, eine weitere Forderung wäre, weniger Zeit in der Schule zu verbringen.
Richtig.
Und sich mehr selbst anzueignen. Und daher wäre, entlehnen Sie Ihr Vorbild der Hip-Hop-Kultur, und zwar konkret dem Tanzstil Poppin.
Also in der Hip-Hop-Kultur wird ganz anders gelernt als bei uns an der Schule. Da kriegt nämlich zum Beispiel der Tänzer Respekt, der eine sehr starke eigene Individualität entwickelt. Wobei das aber gleichzeitig beinhaltet, dass er den Kanon der Fertigkeiten, die man in diesem Stil tanzt, auch beherrschen muss. Aber Respekt von den anderen wird er nur bekommen, wenn man ihn als Mensch in seinem eigenen Stil sieht und wenn er in diesem Stil fühlbar wird. Das heißt, jeder Tänzer ist aufgefordert, sich als Individuum zu formen. Und das finde ich ein sehr schönes Bild, was man auch in der Schule aufgreifen könnte.
Kleine Kinder sind große Lehrer, das Genie der frühen Jahre. Dieses Buch von Marco Wehr ist im Belz Verlag erschienen.